Chip and Charge,
der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Jessica Pegula ist die Titelträgerin in Dubai, einem Turnier, das von Verletzungen, Absagen und Nichtantreten nur so gebeutelt war. Carlos Alcaraz gewinnt in Doha, allerdings ohne Jannik Sinner besiegen zu müssen. Der musste eine frühe Niederlage eingestehen. Und in Delray Beach und in Rio de Janeiro ist das Finale zu diesem Zeitpunkt, wo wir aufnehmen, noch nicht gespielt. Wir müssen es trotzdem ohne versuchen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Chip and Charge mit dem Tennis Talk. Mein Name ist Andreas Thies und gerade frisch aus der Karnevalspause wieder zurück. Philipp Joubert. Hallo Philipp.
Hallo Andreas. Ich dachte, du machst jetzt irgendein Olympia-Witzchen oder sowas.
Nee.
Es war Karneval.
Olympia ist vorbei, deswegen sind wir dann auch wieder häufiger am Start. Nächste Woche dann ja auch. Aber ich wollte auf jeden Fall berichten, dass du jetzt wieder beim Karneval warst und hattest hoffentlich eine gute Zeit.
Ja, Karneval und Eiskunstlaufen. Das war meine Beschäftigung in den letzten 2 Wochen. Ich bin ja als Kind von einem Ballettvater sehr mit Eiskunstlaufen aufgewachsen. Das heißt, das waren meine beiden Hobbys der letzten beiden Wochen.
Eiskunstlaufkür der Frauen war auch eines meiner Highlights der Olympischen Spiele in diesem Jahr. Das war ein ganz toller Wettbewerb. Ne? Wir wollen aber über Tennis sprechen, weil wir davon deutlich mehr Ahnung haben und deutlich mehr noch verfolgen als über das Eiskunstlaufen. Wir haben in der letzten Woche 4 Turniere erlebt. 1 bei den Frauen, das WTA 1000 in Dubai, und 3 bei den Herren. Und lass uns dann gleich mal den Elefanten im Raum besprechen, weil in Dubai gab es insgesamt 9 Absagen von Spielerinnen. Sabalenka, Cocciaretto, Iga Świątek, Karolina Muchova, Maria Sakkari, Jinwen Zhang, Victoria Mboko, Sarah Bielik, Daria Kasatkina und Barbora Krejčíková. Dazu gab es noch 4 Aufgaben. Haley Baptiste, Paula Badosa, Ella Seidel und Elena Rybakina. Ist das alles jetzt schon mal auch ein Vorgeschmack auf das 10. Masters 2028 für die ATP, das ja auch in dieser Zeit dann stattfinden soll, weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die Frauen, die Topspielerinnen, jetzt schon so ein bisschen auf dem letzten Loch pfeifen. Es ist ein unglaublicher ein unglaublicher Leistungsdruck, was bei den Frauen abgeht. Eine Woche nach dem Ende der Australian Open startet in Abu Dhabi der Middle East Swing mit Abu Dhabi 500, dann Doha, dann Dubai, jeweils 2000er Turniere. Dann geht es nach Indian Wells bzw. Merida jetzt in der nächsten Woche mit einem 500er, dann Indian Wells, dann Miami. Dann geht es weiter mit Stuttgart, dann haben wir Madrid, Rom. Und bei den Herren ist dann in diesen letzten Wochen so ein kleines bisschen eine Pause entstanden, auch Puffer entstanden für die Topspieler, dass sie sich ein bisschen regenerieren können. Und jetzt kommt im Februar 2028 ein neues Turnier, ein neues Masters 1000 dazu. Wir sehen hier meiner Meinung nach schon einen Vorgeschmack darauf, was wir 2028 auch sehen könnten.
Zumindest wenn die ATP nichts daraus lernt. Und ich habe das Gefühl, die WTA müsste den Schuss jetzt eigentlich auch gehört haben. Es hatte sich ja auch ein bisschen angedeutet. Wir hatten schon Świątek, die Anfang der Saison gesagt hat, sie wird auch ab und an mal ein Turnier sausen lassen. Das hat sie dann jetzt ja hier auch gemacht. Das war auch dieselbe Begründung, die wir quasi überall gehört haben. Ich habe irgendeine Verletzung, aber eigentlich war es, ich habe keinen Bock anzutreten und ich muss es auch nicht. Ich kann es mir kohlemäßig auch leisten, nicht anzutreten. Und für die einzelnen Turniere und Lizenznehmer ist das sicherlich unschön. Aber wenn man drauf guckt, ist es natürlich auch irgendwo verdient. Also es ist ein Kampf, der so ein bisschen, nachdem er offen geführt wurde, was letztes Jahr jetzt vielleicht im Stillen weitergeführt wird, indem die Top-Profis sagen, na, passt schon, muss ich mir jetzt nicht geben. 2000er hintereinander ist halt auch einfach absurd, wenn man jetzt wirklich dran denkt, dass wir den März mit 2 weiteren Tausendern verbringen werden, die, sind wir auch da ehrlich, halt einfach in der Hackordnung ein klares Stück über diesen beiden Tausendern hier stehen. Also es hat absurde Züge. Und man wünscht der ATP, dass sie daraus lernt. Ich weiß aber nicht, ob es passieren wird. Und ja, die Einzigen, die einem hier wahrscheinlich ein bisschen leid tun müssen, sind vielleicht die Zuschauenden in Dubai. Aber sonst, glaube ich, können es alle Beteiligten irgendwie verkraften.
Ja, die Organisatoren können es auf jeden Fall verkraften und auch die Spielerinnen können es verkraften. Die Zuschauerinnen und Zuschauer haben es nicht so gut verkraftet, auch wenn der Zuschauerzuspruch in Dubai in dieser Woche, und da sprechen wir nachher auch nochmal drüber, über das Phänomen Alexandra Eala, durchaus sehr, sehr gut war und sehr stimmungsvoll war. Was mich halt besorgt, ist, dass die Spielerinnen immer früher dann auch ja ausbrennen, weil wir haben es dann immer nach den US Open, dass wir eine Flut von Absagen dann haben bei den Turnieren in China zum Beispiel, wo auch ein Großteil der Gewinne erwirtschaftet wird für die WTA. Jetzt fängt das schon im Februar an. Dubai, ich hab's in der Siegerinnenansprache von Gabi Dabrowski dann auch gehört. Sie hat gesagt, ja, eigentlich hätte ich gerne noch ein bisschen mehr von der Stadt gesehen und wäre gerne mehr häufiger und shoppen gegangen, aber ich hatte so eine ganze Menge zu tun. Man kann sich in Dubai das Leben dann ja auch gut gehen lassen, aber es scheint wirklich so zu sein, als ob das inzwischen dann auch eine Fokussierung gibt von den Spielerinnen jetzt und wahrscheinlich dann auch in den nächsten Jahren von den Herren, von den Top-Profis, die sagen, okay, ich muss jetzt nicht 2000er Turniere hintereinander spielen, jetzt vor allen Dingen zwei, die eine Woche dann noch dauern. Nicht, dass die WTA noch auf die Idee kommt, dann im nächsten Jahr oder übernächsten Jahr dann auch aus diesen Turnieren hier zwei 12-Tage-Turniere zu machen, wobei ich nicht weiß, wie man das noch unterkriegen soll.
Ja, ich glaube, der Unterschied ist ja auch jetzt einfach zu früher. Die absolute Spitze ist komplett finanziell unabhängig. Also da muss ja wirklich keiner mehr auf irgendwas Rücksicht nehmen. Das sind alles einfach Leute, die werden in den, was sind das dann, achtstelligen Beträgen oder so locker auf dem Konto haben. Und denen kann das egal sein. Interessant, und das ist ja vielleicht dann auch so ein Nebeneffekt, ist natürlich, dass dadurch auch eine gewisse Verwässerung eintritt. Weil wenn man guckt, dass diese Turniere, abseits vielleicht von so Top-8-Turnieren, werden immer mehr zur Chance für Profis aus der zweiten und dritten Reihe. Wenn wir jetzt hier gucken, Ala im Viertelfinale, okay, hat sie letztes Jahr schon mal in Miami geschafft, trotzdem eher überraschend. Eine Rusic schafft sie ins Viertelfinale. Eine Tauson, würde ich jetzt auch sagen, hat eher davon profitiert. Und ansonsten war ja hier viel die zweite Reihe der WTA, also die zweite Reihe der Top 10, ist angetreten, wenn wir vielleicht Rybakina leicht ausklammern, wobei die normalerweise auch in diese Gruppe reingehört. Und das ist, glaube ich, ein spannender Effekt. Wir haben das schon bei den 500ern erlebt, wo ehrlicherweise halt einfach Spielerinnen 500er gewinnen. Das passt eigentlich nicht zum Leistungsvermögen. Die schießen an der Weltrangliste nach oben. Und jetzt sehen wir hier vielleicht die Indies bei 1000ern. Und das wird natürlich ein interessanter Effekt, weil es nicht unbedingt irgendwie eine Auswirkung haben wird auf die absolute Spitze, auf die 3, 4, 5, 6 da oben. Aber hinten könnte schon eine interessante Wirkung dadurch entstehen.
Dann lass uns doch gleich mal in dieses Turnier in Dubai gehen, weil am Ende war es, und ich habe eine ganze Menge dann auch kommentiert von diesem Turnier und sehr viel gesehen, war es durchaus ein sehr interessantes Turnier und ein gutes Turnier. Das Turnier gewonnen hat Jessica Pegula, die seit einem halben Jahr ein sehr, sehr gutes Tennis spielt. Sie hat im Finale gegen Jelena Svitolina mit 6:2, 6:4 gewonnen. Im Halbfinale gewann sie ein Match, das sie eigentlich nicht hätte gewinnen dürfen, gegen Amanda Nisimova. Sie lag 1:6, 1:3 zurück und gewinnt am Ende mit 1:6, 6:4 und 6:3. Davor gegen Clara Tauson in 3 Sätzen gewonnen, gegen Iva Jovic klar in 2 Sätzen gewonnen, gegen Varvara Gracheva in 2 Sätzen gewonnen, sie war an 4 gesetzt, hatte in der ersten Runde freilos. Das ist dann auch, man hat nicht den Eindruck, als ob sie in irgendeiner Weise durchs Turnier spaziert wäre, weil da einige wirklich gute Gegnerinnen dabei waren, und sie spielt seit einem halben Jahr wirklich enorm gutes Tennis. Sie hat selber gesagt, dass sie mit Mark Knowles und Mark Merklein unglaublich viel an ihren Schwächen dann auch gearbeitet habe. Und ich habe das Gefühl, sie ist inzwischen eine deutlich komplettere Spielerin noch als vor einem Jahr, Ende 2024. Ich meine, 2024 stand sie im US Open Finale. Und trotzdem habe ich das Gefühl, sie hat jetzt hier nochmal eine kleine Schippe draufgelegt.
Ja, hast du die Statistik gesehen, wie viele Halbfinals in Folge sie jetzt erreicht hat?
7 oder so, ne?
7, seit den US Open. Immer mindestens im Halbfinale gestanden. Muss man jetzt natürlich sagen, alles Hartplätze gewesen. Das kommt ihr entgegen. Auch relativ viele schnelle Hartplätze. Und trotzdem schon erstaunlich. Also bis jetzt hätte ich gesagt, sie hat keinen Sprung gemacht. Aber vielleicht muss ich es revidieren. Und was in dieser Woche statistisch erstaunlich war, sie hat unglaublich gut aufgeschlagen. Das war eine Woche, die so ein bisschen geprägt war von Spielerinnen, die Probleme mit dem Aufschlag haben, ob jetzt ganz konkret oder eher so ein bisschen Meta. Und Pegula hat einfach unglaublich hohe Quote reingebracht und hat viele Punkte hinter dem ersten Aufschlag gewonnen. Also es war zwar knappe Matches dabei, Tauson hat sie weniger Punkte gemacht, Halbfinale denke ich auch, hätte sie verlieren können. Ist auch spannend, dass Anisimova solche Probleme mit ihr hat. Aber insgesamt war das schon ziemlich beeindruckend, was sie hier geliefert hat. Und irgendwie fühlt sie sich immer noch nicht an, als sei sie die erste Herausforderin für Świątek, für Goff, für Sabalenka und Rybakina. Aber in einer gewissen Weise ist sie es.
Ich mag den Vergleich nicht immer hervorholen, aber vielleicht ist sie auch so ein kleines bisschen die weibliche David Ferrer Auch wenn es eine andere Ära ist, wenn es eine andere Zeit ist etc. Aber sie ist ja schon eine, wir haben gerade die Konstanz angesprochen, 7-mal hintereinander jetzt ins Halbfinale gekommen in den letzten 7 Turnieren. Sie hat selber im Interview hinterher gesagt, sie wollte jetzt unbedingt auch mal einen Titel gewinnen, weil nur Halbfinale mal spielen ist auch blöd. Sie hat jetzt diesen Titel gewonnen, sie gewinnt große Titel, aber sie gewinnt nicht die ganz großen Titel. Sie ist keine Spielerin, die man jetzt wirklich im allerengsten Kreis hat, die so einen Grand Slam gewinnen kann. Und das ist ja das, was dann auch David Ferrer in seiner Hochphase dann ausgezeichnet hat. Auch wenn, wie gesagt, wir über eine andere Zeit, eine andere Epoche dann gesprochen haben.
Ja, aber er ist auch so spät ja erst in die absolute Spitze gekommen, auch mit ungefähr Mitte 20. Und hatte jetzt auch ein Spiel, was schon Höhepunkte hatte, aber jetzt irgendwo auch nicht das Spannendste war. Der hat halt sehr von seiner Vorhand gelebt und wie er den Platz abgedeckt hat. Und Pegula lebt auch davon, wie sie den Platz abdeckt, auch wenn sie es ein bisschen anders macht als Ferrer und wie gut sie verteilt und wie nervenstark sie ist. Und wahrscheinlich hätte sich Ferrer so ein bisschen ihre Karriere gewünscht. Also ich meine, sie hat im Grand Slam-Finale stehen, sie hat jetzt 4000er stehen, das hat Ferrer nicht geschafft. Man muss natürlich sagen, er hatte unglaublich schwierige Konkurrenz, aber Pegula macht echt viel draus. Also selbst wenn die jetzt morgen zurücktritt, kann man sagen, die hat das Maximum aus der Karriere rausgeholt. Ich glaube eigentlich nicht, dass mehr möglich ist, aber das glaube ich auch schon seit 2 Jahren nicht. Von daher, vielleicht hat sie das Glück irgendwo und zieht in Grand Slam-Finale ein und kann es gewinnen.
Aber sie scheint einen unglaublichen Arbeitsethos zu haben. Sie wird jetzt in ein paar Tagen 32 Jahre alt. Sie ist, wir haben es beim letzten Mal schon angesprochen, sie ist nicht vor 2019 in die zweite Runde überhaupt eines Grand Slams eingezogen. Das heißt, ihre Karriere ist erst sehr, sehr spät gestartet und ist erst sehr spät durchgestartet. Und sie ist nach wie vor eine Spielerin, die nicht groß auffällt, aber einen unglaublichen Willen haben muss, hier mit den ganz Großen mitzuhalten. Und das ist, man merkt ja an, wie genervt sie ist, wenn sie von Sabalenka oder von Rybakina oder auch von Świątek auf Sand auf den Deckel bekommt. Sie arbeitet stur wieder an ihrem Spiel weiter. Ich glaube, sie hat einen fantastischen Coach mit Mark Knowles und auch Mark Mörklein, der nicht so häufig mit dabei ist und nicht so häufig reist mit ihr. Aber das ist so, konsequent und das ist mit so Scheuklappen auf. Ich will das jetzt, ich mache das jetzt weiter und das ist bewundernswert meiner Meinung nach.
Hast du dieses Video mit Kinwin Jeng gesehen?
Nein, habe ich nicht gesehen.
Und ich glaube, Desiree Krawczyk müsste das sein, die dabei sitzt. Und zwar, das gab es auch letzten Herbst immer mal wieder, wenn Pegula nach China kommt, hat sie einen Spitznamen. Ich kriege ihn nicht jetzt ganz zusammen, aber heißt sowas wie entweder Big Boss oder Big Money, übersetzt vom Mandarin. Und die sind halt einfach alle völlig erstaunt, warum sie denn so hart arbeitet, wenn sie da so viel Geld hat. Und jetzt hat Zhang sie, ich weiß nicht, wo das Video gemacht wurde, aber direkt darauf angesprochen, warum sie das denn macht. Und Pegula sitzt da und lacht und hält den Kopf in den Händen und hat die Frage wahrscheinlich schon 1000 Mal gehört.
Ja.
Aber es stimmt ja, warum macht sie das denn? Also in einer Welt, wo Geld unser großer Götze ist, ist es schon erstaunlich, dass sie sich dem so hingibt, auch wenn es wahrscheinlich wirklich nicht sein müsste und sie einfach die, weiß ich, Buffalo Bills übernehmen könnte in 2 Jahren oder was weiß ich, ja, was für Sachen noch anstehen in der Familie Pegula.
Ja, die Buffalo Sabres sind auch noch im Besitz der Familie Pegula. Also da wird es nicht dran scheitern. Und trotzdem, also wie gesagt, ich finde das bewundernswert, den Weg, den Jessica Pegula gegangen ist und mit welcher Hartnäckigkeit sie ihre Ziele hier verfolgt. Und sie hat im Finale gegen eine andere Spielerin gewonnen, die auf eine andere Art und Weise hartnäckig und störrisch ihre Ziele verfolgt. Das ist Elina Svitolina. Elina Svitolina ist jetzt nicht mit dem Elternhaus gesegnet, wie zum Beispiel Jessica Pegula. Und trotzdem hat sie einen anderen Job in diesem Welttennis momentan. Sie ist quasi die Botschafterin der Ukraine. Sie ist die Sportaußenministerin der Ukraine. Sie hat unglaublich viel Verantwortung auf ihren Schultern. Sie spricht immer wieder darüber, dass sie einfach nur den Leuten in ihrer Heimat eine gute Zeit bereiten möchte, wenn sie spielt, wenn sie auftritt. Und sie meint, sie hat eine Verantwortung gegenüber ihren Landsleuten. Und die nimmt sie immer wieder wahr. Und das Match gegen Coco Gauff im Halbfinale, das sie mit 6-4, 6-7 und 6-4 gewann, wo es den längsten Tiebreak bislang im Jahr 2026 gab bei den Frauen, 15-13 für Coco Gauff im zweiten Satz, das war eins der besten, der intensivsten Matches, das wir in diesem Jahr bislang gesehen haben und wird sicherlich auch in unserer Jahresrückschau 2026 dann auch mit auftauchen. Svitolina haben am Ende die Kräfte gefehlt beim 2-6, 4-6 im Finale, aber bis dahin hat sie unglaublich gut gespielt. Gegen Paula Badosa profitierte sie von der Verletzung von oder von der Krankheit von Badosa, dann gegen Belinda Bencic in drei Sätzen, gegen Antonia Rusic in drei Sätzen, die als Favoritenschreck hier reingekommen war, beziehungsweise Elena Rybakina besiegt hatte. Und dann dieses Match gegen Coco Gauff, 3 Stunden, 3 Minuten. Es war unglaublich intensiv. Wie gesagt, die Kräfte fehlten und auch sie spielt, wie ähnlich wie Pegula, bislang ein überragendes Jahr 2026.
Ja, so die Frage, ist jetzt vielleicht eine Kandidatin für die Top 10 zum Ende des Jahres? Ich bin noch ein bisschen skeptisch.
Momentan steht sie in Top 10, ja.
Hm. Ja, wird sie wahrscheinlich noch ein bisschen bleiben, weil sie ja nach den US Open letztes Jahr nicht mehr gespielt hat. Also da gibt es erstmal keine Punkte dann auch zu verteidigen. Wenn wir jetzt gucken, ich würde sagen, es war schon ein bisschen glückliche Auslosung ins Halbfinale. Badosa muss aufgeben, Bencic, schwierige Gegnerin, keine Frage. Rusic wird fast jeder aus den Top 30 nehmen als Viertelfinalgegnerin, aber es sticht halt dieses Halbfinale heraus. Und natürlich, wir sprechen da gleich auch noch über die Coco Gauff-Perspektive, die war, ja, also natürlich wieder von Doppelfehlern gesät, wir kommen gleich drauf. Aber was Svitolina in dem ganzen Turnier gemacht hat, sie hat unglaublich gut retourniert. Sie war mal eine der besten Return-Spielerinnen der Welt, so in der Phase, wo sie mit Halep an der Weltspitze war und Wozniacki noch oben war. Und das ist so ein bisschen in den Hintergrund getreten, weil wir dann auch mit Świątek und Gauff zwei absolute Ausnahmespielerinnen beim Return bekommen haben und dagegen verblasst dann selbst eine Svitolina. Aber das hat ein bisschen an früher erinnert. Das war wirklich teilweise über 50% der Punkte gewonnen. Das ist so, was Świątek über eine Saison bringt. Und das wird Svitolina wahrscheinlich nicht immer schaffen, weil sonst, glaube ich, ist sie wirklich oben dran. Aber es war schon beeindruckend. Und es bleibt vom Turnier am Ende halt der Sieg gegen Gauff. Vor allem, es gibt so viele Spielerinnen, die, wenn sie 3 Matchbälle im Tiebreak des zweiten Satzes vergeben, jetzt eher nicht mehr zurückkommen. Sie hat es geschafft. Es war beeindruckend. Das Finale läuft dann unter Pech, würde ich sagen.
Ja, das, wie gesagt, da fehlten die Kräfte dann am Ende. Ich hätte es gern gesehen, wenn beide auf einem Level gewesen wären, was die Kräfte angeht, weil ich dann gerne gesehen hätte, welche von beiden Spielerinnen, die ja nicht unbedingt die offensivsten sind, dass er als Erste dieses Herz in die Hand nimmt. Irgendwann hat es Svitolina versucht, dann auch schneller auf den Punkt zu gehen, weil sie wusste, dass sie nicht so viel Kraft vergeuden darf. Das hat allerdings dann nicht so funktioniert. Aber lass uns nochmal gerade über das Halbfinale sprechen gegen Coco Gauff und das verdient dann auch noch ein bisschen mehr Ansprache. Und lass uns doch gerade mal aus der Perspektive von Coco Gauff an dieses Match rangehen. Gauff hatte vorher gegen Alexandra Eala eine richtig gute Leistung gebracht. 6-0, 6-2 gewonnen. Vor allen Dingen mit ihrer Rückhand dominiert, ihren Aufschlag halbwegs im Griff gehalten. Sie hat vorher gegen Lise Mertens gut gespielt, wo sie diverse Matchbälle abgewehrt hat im zweiten Satz.
3 oder 4.
Ja, genau. Sein. Dann gegen Anna Kalinskaya hatte sie in der zweiten Runde gewonnen. Gauff, heute ist dann so ein bisschen das Thema dieses Teils zu den Frauen, ist Hartnäckigkeit. Auch Gauff ist hartnäckig dabei, ihre Aufschlagsschwäche in den Griff zu bekommen, jetzt schon seit längerer Zeit. Ihre Vorhand ist nicht mehr so eine ist nicht mehr so ein Risiko wie noch vor 1,5 Jahren. Ich glaube, das ist ein bisschen besser geworden, aber der Aufschlag ist im Moment das große Thema gegen Svitolina. Sie 16 Doppelfehler gespielt. Und das muss trotzdem eine unglaublich frustrierende Niederlage sein, weil Gauff war vorher das Gesicht dieses Turniers, hat fantastisch charmante Interviews dann auch gegeben nach ihren Matches, gerade gegen Eala danach, wo sie gesagt hat, ich weiß, dass ihr alle für Alex hier wart, aber bitte, bitte kommt wieder, weil wir brauchen das und wir brauchen euch hier als Tennisfans. Das war ziemlich cool, wo sie dann so ein bisschen als Botschafterin des Tennis dann auch dabei war.
Ja, und ihre Woche lässt sich wahrscheinlich wirklich anhand dieser beiden Schläge so ein bisschen erzählen. Die Vorhand und der Aufschlag. Und die Vorhand, muss man sagen, war gegen Svitolina jetzt auch nicht mal brillant. Aber wenn man sich jetzt diese 3 Matchbälle anguckt, in allen 3 hat sie was gewagt mit der Vorhand. Das sieht da nicht super schön aus. Das ist jetzt nicht einfach elegant durchgeschwungen oder unglaublich toller Topspin. Es erinnert ehrlicherweise ein bisschen an Svitolina, wenn sie dann so in den Court reinkommt und dann den entweder wirklich über den Körper cross spielt oder aber so aus dieser Position, wo sie vielleicht 2 Schritte im Court steht und den dann so ein bisschen fast die Linie lang bekommt. Und wie gesagt, das ist nicht schön, aber das ist effektiv. Und damit hat sich Svitolina jedes Mal wegdrücken können. Und das heißt, in den Großmomenten konnte sie sich darauf verlassen. was ich nicht verlassen konnte, und es war ja einfach das Thema der Woche bei Goff, waren halt die Doppelfehler. Und da ist jetzt schon wahrscheinlich eine interessante Phase, sich die Zusammenarbeit anzugucken. Sie arbeitet mit, wie heißt er? Ich habe mir MacMillan, jetzt habe ich mir seinen Vornamen
nicht ausgesprochen. Nicht Nate MacMillan.
Matt oder so, ne? Er heißt auf jeden Fall MacMillan mit Nachname. Und er ist so ein bisschen im Tennis zur Berühmtheit gekommen, weil er damals Arina Sabalenka über die Jips hinweggeholfen hat, wo die ja wirklich einfach komplett auseinandergefallen ist, was das Surf angeht. Und die Annahme war, vielleicht auch zu Recht,
Gavin MacMillan heißt
Gavin, dass er reinkommen würde und sie würden das schon irgendwie hinbekommen. Und dann gab es diese Bilder, wo sie im strömenden Regen bei den US Open steht und dran arbeitet. Und ehrlicherweise ist seitdem nicht viel passiert. Ja. Und jetzt gab es das Match, war es gegen Mertens, wo sie mit ihm gesprochen hat, oder war es jetzt im Halbfinale?
Ich meine, es war gegen Mertens.
Ja, ne, wo sie zu ihm sagte, auch das habe ich mir rausgeschrieben, I've done everything you wanted for 6 months. Aber es klappt halt nicht. Was machen wir hier? Und es ist schon spannend, dass obwohl sie sich so darauf konzentriert, sie zumindest mehr Doppelfehler schlägt. Der erste war ehrlicherweise vorher auch schon gefährlich, war schon einer der besten 10 auf der Tour, würde ich locker sagen. Aber die Doppelfehler sind weiterhin da. Und ist schon interessant, ich kann mir vorstellen, dass sie ihn vor die Tür setzt irgendwann, weil es ihr nicht reicht. Mhm. Aber es würde sich vielleicht anfühlen wie aufgeben beim wichtigsten Schlag, den es im Tennis gibt. Und ich bin echt gespannt, wie sie damit umgeht. Weil nehmen wir jetzt hier die 12 Doppelfehler, einen bei Svitolina, nehmen wir die 11 Punkte raus. Ich meine, dann kippt das Match vielleicht in ihre Richtung. Und das ist, das kann man jetzt ja mal hochrechnen auf eine Saison, was sie an Punkten weggibt. 2-3% wahrscheinlich ihrer gewonnenen oder verlorenen Punkte. Und bin sehr gespannt, wie sie damit umgeht. Sie ist, du hast gesagt, vielleicht eins der 2-3 Gesichter des Tennis. Aber sie ist auch super ehrgeizig und ich wäre nicht überrascht, wenn er jetzt alsbald das Feld räumen müsste bei einem der Turniere in Amerika zum Beispiel.
Du kannst halt ein Match aufgeben, du kannst vielleicht mal ein Turnier aufgeben etc. Du kannst nicht den wichtigsten Schlag im Tennis aufgeben, das geht halt nicht. Da muss man weiterarbeiten und ich kann absolut nachvollziehen, dass sie frustriert ist, dass in irgendeiner Weise was in ihrem Bewegungsablauf nicht stimmt, dass gerade der Aufschlag so ein Problemschlag ist, weil sie ist ja eine talentierte Athletin. Das liegt ja nicht daran, dass sie in irgendeiner Weise einen komischen Bewegungsablauf beim Tennis hat. Ihre Rückhand gehört zu den besten der Welt. Die Vorhand kriegt sie auch besser in den Griff. Dass es beim Aufschlag hapert, das ist etwas, was auch wahrscheinlich ihre Vorstellungskraft so ein bisschen überstrahlt, beziehungsweise was über ihre Vorstellungskraft hinausgeht.
Na, vor allem, ich habe jetzt mal kurz die Weltrangliste aufgemacht, sie hat im Moment 6.800 Punkte. So, die Hälfte dieser Punkte kommt aus 3 Turnieren. Die kommt aus Madrid, die kommt aus Rom, die kommt aus Paris. Und auf Sand braucht man nicht unbedingt einen Aufschlag. Also da reicht es, wenn er erstmal einen leichten Vorteil für die Punkteöffnung bringt. Aber außerhalb dessen, das heißt, die restlichen 10,5 Monate der Saison hat Coco Gauff das Äquivalent geholt von jemand wie Mboko, die auf 10 ist, oder Svitolina, die auf 9 ist, oder Alexandrova auf 11. Das heißt, das ist ihr Niveau außerhalb dieser 3 Turniere gewesen, wo der Aufschlag halt nicht so ein Problem ist. Das heißt, sie ist im Moment wahrscheinlich auf Hartplatz irgendwo zwischen 9 und 12. Und das kann ihr nicht reichen als ehemalige US Open-Siegerin. Ja. Und das heißt, da muss irgendwas passieren, zumindest nach dem Sand.
Und amtierende French Open-Siegerin.
Ja, aber da kommen die Punkte her.
Ja, genau. Wir können aber trotzdem einmal gerade sagen, es gibt 9 der Top-10-Spielerinnen im Moment, haben wenigstens einen Titel bei den Masters 1000 oder bei einem Grand Slam. Die einzige Spielerin, die momentan keinen dieser Titel trägt, ist Jelena Svitolina. Ist ja auch dann auch wieder ein bisschen Zeugnis eines einer durchaus vollgepackten Spitze des Welttennis momentan. Und vielleicht dann auch so ein Zeugnis auch dessen, was wir am Anfang besprochen haben, dass manche Spielerinnen hier momentan 1 oder 2 Turniere dann auslässt.
Ja, und gerade die Top 6 haben alle mindestens 6.000 Punkte. Also Sabalenka, genau. Świątek, Rybakina, Goff, Pegula, Anisimova. Alle mindestens 6. Und das ist schon wirklich beeindruckend. Das sind Zahlen, die wir wahrscheinlich das letzte Mal in den Nullerjahren im Damen-Tennis gesehen haben. Ich weiß ja nicht, wann wir es zuletzt im Herren-Tennis gesehen haben.
Ja, das ist im Moment extrem, ja. Amanda Anisimova ist ein gutes Stichwort, über die müssen wir auch noch sprechen. Die hat im Viertelfinale auch ein Match gehabt, das zu den besseren in diesem Jahr bislang gehört hat, gegen Mira André, war die Titelverteidigerin hier. 2-6, 7-5, 7-6, 7-4 im Tiebreak des dritten Satzes. Auch hier, Mira André war schon mit mehreren Matchbällen. Anisimova hat sie alle abgewehrt und konnte dieses Match gewinnen. Am Ende eine in Tränen aufgelöste Mira André war. Und wo wir dann wirklich auch nochmal den Hinweis geben, möchte ich jedenfalls den Hinweis geben möchte, Mira André war 18 Jahre alt. Zwischendurch verhält sie sich wie eine 18-Jährige, was vielleicht auch nicht unbedingt das Allerschlimmste ist. Anisimova hat dieses Match gewonnen, hat hinterher dann gesagt, sie findet das traurig, dass ihr Gegenüber so gesehen hat, weil die beiden sich gut verstehen und weil sie versteht, was solche heftigen Niederlagen dann mit einem machen. Aber Anisimova hat hier profitiert davon, dass Krejcikova nicht antreten konnte, dann Janice Tien in zwei Sätzen ganz klar besiegt, dann dieses Match gegen Anisimova und dann hat sie gegen Jessica Pegula einfach eine Chance liegen lassen. 6-1, 3-1 geführt, dann verliert sie dieses Match noch. Hätte sie das gewonnen, hätte sie vielleicht dann oder wahrscheinlich sogar dieses Turnier gewonnen und wir würden jetzt über eine Spielerin sprechen, die im Laufe des Jahres höchstwahrscheinlich noch eine Chance hat, einen Grand Slam zu gewinnen. Das hat sie sowieso, aber sie hätte sich dann noch weiter in diese Diskussion reingebracht, meiner Meinung nach.
Ja, und was ich bei beiden auch interessant finde, sie haben auch jeweils Probleme mit dem zweiten Aufschlag. Und das hat sich jetzt nicht unbedingt angedeutet. Also Anisimova hat hier in 3 Matches 34 Breakbälle zugelassen. Das ist halt einfach viel zu viel für jemanden, der so weit oben steht. Und sie kann das ausgleichen, weil sie im Moment so gut ist von der Grundlinie, weil sie super returniert. Aber das klappt halt nicht gegen die Spitze. Und das hat dann auch gegen Pegula nicht geklappt. Und Andreeva ist im Moment auch in so einer Phase, wo der Zweite ihr wirklich Probleme bereitet. Also sie hatte ja dann gegen Jacqueline Christian hier, glaube ich, wirklich teilweise nur noch so 100 km/h Aufschläge drin, weil sie Sorgen hatte vor Doppelfehlern. Und das hat sich bei Andreeva auch nicht unbedingt angedeutet. Die hat auch einen super ersten Aufschlag und hatte auch eine wirklich starke Phase letztes Jahr, gerade im Februar und im März, wo sie ja Dubai und Indian Wells hintereinander gewonnen hat. Und da war der Zweite nicht so ein Problem. Und irgendwie sind beide so ein bisschen in einem Loch. Und Anisimova ist natürlich so ein bisschen reifer, ein bisschen klarer an der Spielanlage, offensiver. Die kann das wettmachen, auch wenn ihr das im Moment fehlt, um oben ganz ranzukommen. Und Andreeva, habe ich das Gefühl, stolpert halt im Moment drüber. Und die ist gefühlt so ein bisschen stehen geblieben seit dem Frühjahr letzten Jahres. Aber du hast auch gesagt, sie ist 18, wird auch erst, wann wird die denn 19? Irgendwie in der zweiten Jahreshälfte, glaube ich. Also die hat noch ewig Zeit. Trotzdem ist sie natürlich auch sehr ehrgeizig. Und ich habe das Gefühl, es brennt so sehr in ihr, dass sie da jetzt auch nicht wirklich drüber hinwegkommt.
Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Und ich glaube aber auch, dass der Druck im Moment sehr groß bei ihr ist. Es ist das zweite Jahr, sie hat Punkte zu verteidigen und sie hat vor allem Dubai und Indian Wells hintereinander zu verteidigen. Und das sind 2000 Punkte und mir können noch so viele Menschen sagen, dass man nicht unbedingt immer nur auf die Punkte schaut, weil man, wenn man zum Tennis geht und wenn man diese Turniere antritt oder zu diesen Turnieren antritt. Das wird im Hinterkopf rumspuken, auch bei Mira Andreeva, auch gerade vielleicht sogar bei einer 18-Jährigen. Und sie steht einfach unter diesem Erwartungsdruck in diesem Jahr. Und das ist, ich glaube, auch nicht ganz leicht, das dann so komplett ganz hinten zu packen.
Erwartungs- und ich habe auch das Gefühl, Weiterentwicklungsdruck.
Ja.
Und ich sehe es nicht im Moment. Sie steckt in der alten Falle drin, in der bei den Herren zum Beispiel Murray und Zverev drin waren, in der in einer gewissen Weise auch Coco Gauff schon länger drin ist. Alle Spieler und Spielerinnen, die mit der Vorhand gewisse Probleme haben, die nicht wirklich Offensive machen können, die nicht wirklich schnell einen Punkt beenden können, die Rückhand einfach besser ist, die alle athletisch sind und wo es in irgendeiner Form Hemmnis gibt. Und Gauff kann das ausgleichen, weil sie halt einfach absolute Ausnahmeathletin ist und nervenstark wie kaum jemand im Tennis. Die anderen drei konnten es teilweise ausgleichen, aber nicht immer. Und da ist so spannend, fällt Andreeva langfristig in diese Kategorie rein, des modernen Tennisspielers, der modernen Tennisspielerin, oder findet die da einen Weg raus? Und ich glaube, das ist auch ein Teil des Frustes, dass sie das eigentlich weiß, aber nicht so richtig einen Ausweg findet.
Mira Andreeva im Viertelfinale ausgeschieden. Eine Spielerin müssen wir noch ansprechen und das ist Alexandra Ayala. Und es waren so ein bisschen die Alexandra Ayala-Festspiele in Dubai in diesem Jahr. Wir haben darüber schon gesprochen während der Australian Open, dass unfassbare Menschenmengen ihr Erstrundenmatch gegen Alicia Parks auf diesem Court 6, auf diesem Party-Court sehen wollten. Hier in Dubai ist es dann auch nochmal eine Spur krasser gewesen. Sie hat ihr Match gegen Soraya Kerstea gespielt, nachdem Coco Gauff gegen Elise Mertens gewonnen hat. Und Coco Gauff hat im Interview gesagt, Leute, es tut mir leid, dass wir hier so lange gebraucht haben. Ich weiß, dass ihr alle auf Alex wartet. Schön, dass ihr da wart. Schön, dass ihr uns unterstützt habt. Alles in Ordnung. Sie hat dann gegen Gauff 0-6-2-6 verloren und Gauff hat dann auch hinterher gesagt, ich habe den Trick angewandt, dass ich gedacht habe, sie rufen meinen Namen, wenn sie Alex gerufen haben. Die Begeisterung rund um Alex Iala war extrem groß. Sie hat es zum Teil dann auch halten können. Sie hat in der ersten Runde Hayley Baptiste besiegt. Baptiste musste aufgeben. Jasmine Paolini dann 6-1, 7-6 besiegt und dann gegen Soraya Kerstea in einem unfassbar stimmungsvollen Match 7-5, 6-4 ganz spät am Abend in Dubai besiegt. Da waren auch noch viele rumänische Fans dabei. Es war wirklich, wirklich ein Hexenkessel, den es da gab in Dubai und das haben wir nicht häufig gesehen, weder bei ATP noch bei WTA-Turnieren in Dubai. Wie sagte es Coco Gauff, sie bringt eine neue Demographic mit ins Tennis und das scheint sehr, sehr spannend zu sein, wenn eine talentierte Spielerin dann auch noch ein Publikum mit sich bringt, das begeisterungswillig ist.
Ja, und sie ist als Tennisspielerin relevanter, als ich ihr zugestanden habe. Also ich war sehr skeptisch nach ihrem Halbfinale.
Erste Entschuldigung kommt jetzt schon von Philipp.
Na, Einordnung.
Einordnung, sehr gut.
Also, ich war sehr skeptisch nach dem Halbfinale letztes Jahr. Ich bin nach wie vor skeptisch, weil der Aufschlag ist halt echt nicht so beeindruckend. Aber dann gucke ich hier auf die ersten drei Matches vor dem Gauff-Match. Sie hat nur 10 Breakbälle zugelassen. Mhm. Das ist halt, das ist spitze. Und ich weiß nicht, ob sie das wirklich immer wieder schaffen kann. Aber man muss sagen, sie hat eine sehr gute Phase. Sie ist um die 30 im Race. Sie ist auch um 30 in der Weltrangliste. Jetzt kommen natürlich diese ganzen Miami-Punkte. Und das waren viele. Das ist ungefähr ein Viertel, glaube ich, ihres ganzen Punktekontingents. Aber wenn man sieht, was sie hier geschafft hat, Paolini in der schwachen Phase, trotzdem geschlagen. Einer der ersten Top-10-Siege für sie. Und dann halt wirklich gezeigt, dass sie eine Best-Return-Spielerin ist, eine absolute Wand von der Grundlinie ist und dass der Aufschlag ihr jetzt zumindest bis auf das Match gegen Gauff nicht im Weg gestanden hat. Und also man kann gespannt sein, wo das dieses Jahr hinführt. Das fühlt sich ja an wie so ein Hype-Zug, der jetzt durchs ganze Jahr fahren wird und überall werden die Filipinos auflaufen. Und wenn sie so weiterspielt, wird sie halt auch bei jedem großen Turnier dabei sein. Also da steht ihr eigentlich nichts im Weg, an jedem Tausender teilzunehmen. Und dann können wir gespannt sein, wo wir am Ende des Jahres stehen, ob dann Filipinos als Fans einfach zum Tennis dazugehören.
Und die Australian Open werden nächstes Jahr nicht den Fehler machen, sie nochmal auf Platz 6 anzusetzen, weil sie hätte das Ganze, die ganze Rod Laver Arena in der ersten Runde ausverkauft. Also das ist schon bemerkenswert, was dort an was das für eine Kraft ist, die dann da kommt. Also ich kann mich an keine philippinische Spielerin, doch, es gab mal eine philippinische Topspielerin, Suchiadi gab es mal, die gespielt hat. Und trotzdem, wir haben aus diesem Teil der Welt haben wir halt wenig Spielerinnen und Spieler erlebt. Malaysia auch nicht, Indonesien, Philippinen etc.
Indonesien, mit wem hat sie hier gespielt? Im Doppel, Janice Tien.
Janice Tien, genau. Mhm.
Also das wird ja auch noch interessant. Wie wirkt sich das aus? Und ich meine, idealerweise, den Anspruch sollte Tennis nun wirklich eigentlich haben, sollte es ein sehr internationaler Sport sein. Und alles südlich von Nordafrika findet kaum statt, aber ansonsten ist es schon relativ gut verteilt. Und man kann halt einfach gespannt sein. Kommen noch andere Spieler, Spielerinnen aus Asien, aus Südamerika, vielleicht sogar aus Teilen des südlichen Afrikas nach und dann haben wir wirklich einen ziemlich globalen Sport. Und so sollte es ja eigentlich sein. Und es ist, glaube ich, auch einer der Ansprüche, den Tennis an sich haben sollte, so international und breit aufgestellt zu sein.
Aldila Suchiadi kommt aus Indonesien. Es gibt tatsächlich, ich habe jetzt nochmal nachgeguckt, Cecil Mamit kam aus von den Philippinen, hat allerdings für die USA gespielt. Den könnte man noch kennen. Ansonsten
Wie ist der denn? Es war ein College-Spieler, der in den USA aufgewachsen ist und für die Philippinen gespielt hat. Fällt mir nicht. H-U-A-Y-H-U-E-Y.
Treat Huey.
Ja, genau. Mhm,
genau.
Aber sonst war da nicht viel in den letzten 20 Jahren.
Nee, und ich habe es gesagt, ganz Aldila Suchiadi aus Indonesien. Badminton war halt in den letzten Jahrzehnten immer der große Sport, gerade in der Gegend dieser Welt. Und wenn wir Tennis jetzt erleben, ich habe nichts dagegen. Und ich glaube auch, dass die WTA sehr, sehr glücklich da ist über diese Entwicklung, die Alexandra Ayala hier genommen hat. Sie hat auf jeden Fall extrem viele Fans mitgebracht und das war eine Show. Ihr hier zuzugucken, das Turnier in Dubai wurde von Jessica Pegula gewonnen, die im Finale gegen Elina Svitolina gewonnen hat. Und wir haben kein Turnier gehabt, wo Iga Świątek und Aryna Sabalenka dabei waren und trotzdem eine halbe Stunde über dieses Turnier gesprochen. Also es gab genug Schlagzeilen. Eine Schlagzeile gibt es auch noch aus dem Deutschen Tennisbund. Letzte Woche wurde Torben Belz jetzt vorgestellt als neuer Billie Jean King Cup Captain. Er wird die Doppelfunktion übernehmen als Chefbundestrainer. Die hat er ja schon seit dem Anfang des Jahres inne, beziehungsweise Anfang letzten Jahres inne. Und jetzt dem Billie Jean King Cup Captain, nachdem Rainer Schüttler letztes Jahr zurückgetreten war. Vom 6. bis zum 11. April ist die Regionalgruppe Europa-Afrika in Portugal, in Oeiras. Da sind 18 Nationen am Start, nur drei werden dann in die Relegation zur Weltgruppe dazukommen. Es ist ein heißer Tanz, den es da gibt und es ist wirklich schwierig, aus dieser Europa-Afrika-Gruppe rauszukommen. Torben Belz hat gesagt, es wird eine Mischung aus erfahrenen Spielerinnen und jungen Spielerinnen dabei sein. Er wird jetzt in den nächsten Wochen die Gespräche führen und dann am Ende Februar, Anfang März den Kader bekannt geben für dieses Turnier. Es ist ein harter Weg zurück in die Weltgruppe und Veronika Rücker, die Vizepräsidentin, hat gesagt, klares Ziel ist der Aufstieg dann wieder. Viel Erfolg. Also ich möchte niemanden daran hindern, aber das ist wirklich, wirklich finster schwer.
Haben schon andere probiert. Das haben sind auch ein paar große Nationen in dem Teil der Weltgruppe unterwegs.
Rumänien, Polen haben jahrelang da gedarbt in der
Frankreich, glaube ich.
Frankreich in der Ecke, ja, genau.
Mhm. Also das wird schwierig werden, vor allem man muss dann ja quasi auch wieder über die Playoffs rauskommen. Also genau. Da, wo Deutschland letztes Jahr an der Türkei gescheitert ist, die Hürde würde dann nochmal warten.
Belgien, nicht Türkei.
Belgien, aber war Türkei nicht auch in dem Turnier drin? Die sind, genau, glaube ich, auch eben über diese Regionalgruppen gekommen. Ja. Ne? Ja. Schwierig wird's.
Ja, also Torben Belz ist der neue Billie Jean King Cup Captain und ist jetzt quasi wie Michael Kohlmann, Chefbundestrainer und Billie Jean King Cup Captain in Doppelfunktion. Das noch als kleine Notiz. Und die Vorstellung gab es beim Turnier in Altenkirchen. Das ist das drittgrößte ITF-Turnier auf deutschem Boden. Auf Teppich wird dort noch gespielt. Und da gab es dann in dieser Woche aus deutscher Sicht gute Nachrichten. Noma-Noah Akugue hat das Turnier gewonnen im Finale gegen Julia Avdeeva. Avdeeva hatte im Halbfinale 4 Matchbälle abgewehrt gegen Julia Stusek. Stusek hatte hier das Halbfinale erreicht, ein großer Erfolg für die 17-Jährige. Und also gute Nachrichten dann auch fürs deutsche Tennis in dieser Woche, dass Noma-Noah Akugue hier diesen Titel geholt hat. Und vor allen Dingen eine gute Nachricht für Noma-Noah Akugue. Das war's mit dem Teil zu den Frauen. Gleich werden wir über die Herren sprechen. Zwei Turniere sind zu diesem Zeitpunkt, wo wir aufnehmen, noch nicht beendet. In Rio de Janeiro und in Delray Beach. Aber es gibt trotzdem genug zu besprechen. Vor allen Dingen in Doha, wo zwei Spieler dabei waren, die mit einer ordentlichen Summe an Geld angelockt worden sind. Das alles gleich hier bei Chip and Charge, dem Tennis Talk. Carlos Alcaraz ist weiterhin unbesiegt in dieser Saison. Er hat das Turnier in Doha gewonnen. Im Finale gegen Arthur Fies mit 6:2 und 6:1 und hat hier bei diesem Turnier in Doha mal wieder ein Zeichen gesetzt mit einer nach wie vor unbändigen Spielfreude und mit einer Konsequenz, die ihresgleichen sucht. Bevor wir über dieses Turnier sprechen und über das Sportliche, einmal sowohl Jannik Sinner als auch Carlos Alcaraz wurden mit 1,2 Millionen Dollar Preisgeld, Antrittsgeld nach Doha gelockt. Der Sieger, also auch Carlos Alcaraz, hat 529.000 Dollar noch dazu bekommen. Wer sich gefragt hat, warum das Turnier so gut besetzt war mit Sinner und Alcaraz, der hat hier die Antwort, 1,2 Millionen Dollar, das lassen die beiden sich dann auch nicht nehmen.
Naja, es liegt natürlich in einer gewissen Weise auch perfekt. So fast die Hälfte, zwei Drittel eigentlich zwischen den Australian Open und Indian Wells. Das heißt, man setzt da nicht den ganzen Februar aus, spielt nicht in der Halle, sondern draußen. Bedingungen sind jetzt nicht ganz wie in Indian Wells, aber auch nicht total unähnlich. Hier war es auch ein bisschen langsamer, war auch eher heiß. Also von daher, das passt wahrscheinlich ganz gut. Und es könnte natürlich auch der Slot werden, der dann eben an Saudi-Arabien gehen wird. Und da wäre ich nicht überrascht, wenn wir dann Ähnliches sehen würde. Und da steht ja auch im Raum, dass die Veranstalter dort ein Non-Mandatory Tausender haben wollen, um eben genau solche Antrittsprämien zu zahlen. Das kann man dann nämlich machen. Und da sollte man auch nicht überrascht sein, wenn die Summen vielleicht sogar doppelt so hoch sind für die Topspieler.
Das andere Non-Mandatory 2000er Turnier, das ist Monte Carlo und ich meine Shanghai, oder? Eins noch.
Also ich weiß auf jeden Fall von Monte Carlo und die profitieren natürlich einfach davon, dass sehr viele der ATP-Top-Profis in Monte Carlo wohnen. Es könnte sein, dass es noch Shanghai ist, aber ich bin mir auch nicht ganz sicher, weil die sind jetzt ja eben auch auf dieses 11-Tage-Ding gegangen. Ich glaube fast, dass sie dadurch einen anderen Status bekommen.
Nee, ist das tatsächlich in Monte Carlo das Einzige, das nicht non-mandatory ist.
Die haben auf jeden Fall geografische Vorteile.
Ja, absolut. Das Turnier wurde angeführt von Carlos Alcaraz und Jannik Sinner. Jannik Sinner ist aber, dann lass uns hier auch schon mal gleich den Elefanten im Raum besprochen, im Viertelfinale ausgeschieden. Gegen Jakub Mencik hat er verloren mit 6-7, 6-2 und 3-6. Sinner hatte vorher gegen Alexei Popyrin keine Probleme gehabt und auch in der ersten Runde gegen Thomas Machatsch keine Probleme gehabt. Aber Jannik Sinner hat hier von jemandem mit einer absoluten Aufschlagsgewalt, von Jakub Mencik, die Grenzen aufgezeigt bekommen. Mencik hat fantastisch gespielt, das muss man auch dazu sagen, aber es war jetzt nicht so eine übermenschliche Leistung. Sinner wird es egal sein, es sind nur 500 Punkte gewesen, beziehungsweise in diesem Fall hat er sogar nur 400 Punkte verloren, dadurch, dass er 100 gemacht hat. Aber es war auf jeden Fall ein Zeichen, wie man gegen jemanden wie Jannik Sinner bestehen kann, dass man einfach extrem gut durchserviert.
Und das war halt wirklich beeindruckend. Also der hat ja, was hat er, ungefähr 90% wahrscheinlich der Aufschläge im dritten Satz reinbekommen und unglaublich viele Asse geschlagen und hat verhindert, dass Sinner seine prototypischen Returns hat setzen können und hat halt wirklich einen super Match gespielt. Das muss man sagen, auch Mencik ist jemand, der schafft, die großen Namen zu schlagen. Und ich weiß nicht, ob sich das jetzt durch die Karriere ziehen wird. Wir sind ja noch so in einer Übergangsphase bei ihm. So wie im letzten Jahr haben wir ein tolles erstes Quartal und jetzt gucken wir mal, wie es weiterläuft. Aber es ist schon beeindruckend, was er zeigt. Und trotzdem ist natürlich Sinner irgendwie die interessantere Geschichte, weil es im Kontext der Australian Open kommt und vor allem im Kontext der Halbfinalniederlage bei den Australian Open. Und ich meine, er musste jetzt hier Krisenfragen beantworten. Und das ist natürlich an sich absurd, wenn man zum zweiten Mal im Jahr verliert, dass man Krisenfragen beantwortet. Auf der anderen Seite hat er halt zwei historische Saisons gespielt. Jetzt kann man sich fast fragen, hat er genug aus diesen beiden Jahren rausgeholt? Weil, man kann nämlich auch die Frage stellen, die hatten wir schon bei den Australian Open nach dem Finale gestellt, beginnt hier unter Umständen eine Ära Alcaraz? Und ist Sinner jetzt derjenige, der wirklich der Verfolger ist? Weil das war er in den letzten zwei Jahren nicht, auch nicht während der Dopingsperre. Da war er eigentlich immer an der Spitze. Es waren die anderen, die ihn gejagt haben. Ist er jetzt derjenige, der klar auf Platz 2 rückt? Wir werden sehen. Aber es fühlt sich ein bisschen so an. Und ich an seiner Stelle würde auch niemals öffentlich jetzt Panik schieben. Bringt sowieso überhaupt nichts und ist eigentlich auch nicht angebracht. Es ist aber interessant, weil Alcaraz halt so das Tempo vorgibt und im Moment kann Sinner gefühlt nicht ganz mithalten.
Ist das der Wielander-Effekt? 1988 hat Mats Wielander 3 von 4 Grand Slams gewonnen und ist 1989 dann komplett von der Klippe gefallen und hat nie wieder zu sehen diesen Leistungen an diese Leistungen anknüpfen können. Einfach mal schon so ein bisschen so schlagzeilenträchtige hier einfach so ein bisschen in großen Lettern das schreiben, so wie es manche Kollegen machen. Das können wir jetzt ja schon machen. Ich glaube auch nicht, dass das in irgendeiner Weise besorgniserregend ist, was Jannik Sinner jetzt hier gemacht hat. Er ist einfach jetzt besiegt worden. Mir würde an seiner Stelle das Turnier in Australien nach wie vor so ein bisschen nachhängen. Gegen Elliot Spezieri kurz vor der Niederlage, weil die Kräfte einfach nicht da waren und er hinterher dann auch zugeben musste, ja, ich habe ein Problem in der Hitze und ich habe ein Problem mit langen Matches. Das mit dem langen Match ist dann gegen Novak Djokovic wieder gekommen, 4 Stunden gedauert, er hat es wieder verloren. Das würde mir viel mehr Sorgen machen als jetzt so ein Tag. Ich habe es jetzt nochmal nachgeguckt, die Statistiken von Jakub Mencik, 88% erste Aufschläge macht er im Punkt. Also 14 von 16 im dritten Satz, da war überhaupt nichts mehr zu holen für jemanden, der super retourniert wie Jannik Sinner. Das passiert. Solche Niederlagen passieren gegen einen unglaublich guten Aufschläger wie Jakub Mencik. Mir würde das Turnier, mir würden die Australian Open nach wie vor ein bisschen nachhängen, an seiner Stelle.
Ja, und jetzt ist ja interessant, der Teil der Saison, der jetzt kommt. Also Indian Wells ist Alcaraz zumindest jetzt historisch der bessere Spieler. Miami wird dann ganz interessant. Dann sind wir aber sofort auf dem Sand, wo Alcaraz trotz dessen, dass ihn Sinner am Rande einer Niederlage letztes Jahr bei den French Open hatte, ist er der beste Spieler. Also es wird ganz, wird schon spannend die nächsten Monate. Ich meine, im Moment ist Sinner 1600 Punkte im Race hinter Alcaraz. Ist er vielleicht 2.500, 3.000, 4.000 hinter Alcaraz nach dem French Open? Dann, glaube ich, kann man sich ein bisschen Sorgen machen. Aber wenn Sinner jetzt bis Ende der French Open zwei große Titel gewinnt, also 2.000er oder 1.000er und Grand Slam, dann ist sowieso alles wieder in Ordnung. Es ist allerdings jetzt schon spannend, wie geht er jetzt halt mit Krise um? Weil er hatte bisher eigentlich nur Off-Court-Krisen. Wie war es mit dem Doping? Wie ist es sonst irgendwie, damit Nummer 1 zu werden, so viel Aufmerksamkeit zu bekommen? Ist mit allem äußerst souverän umgegangen. Wie geht er jetzt mit einer spielerischen Krise um? Und was macht er jetzt in den nächsten Monaten und was macht er anders?
Was ich interessant finde, er hat halt jetzt die nächsten 3 Monate keine Punkte zu verteidigen. Dadurch, dass er letztes Jahr 3 Monate ausgefallen war, in Anführungsstrichen, dass er raus war aus dem Geschäft. Da bin ich jetzt wirklich sehr gespannt, ob er das nutzen kann. Letztes Jahr, als die anderen die Chance hatten, die Punkte aufzuholen, während er nicht da war, hat es keiner geschafft. Und ich bin sehr gespannt, wie sein Jahr oder seine nächsten Monate jetzt verlaufen werden. Wir werden es dann gleich schon in Indian Wells in ein paar Wochen erleben. Carlos Alcaraz hat dieses Turnier beherrscht. Er musste gegen Karen Khachanov alles aufbieten. Der erste Satz, Karen Khachanov gegen Carlos Alcaraz, gehörte zum Besten, was wir in diesem Jahr dann auch erlebt haben. Wir haben schon ein Halbfinal-Freitag bei den Australian Open hinter uns gebracht. Aber Alcaraz gegen Khachanov, der erste Satz, er war fantastisch. Ansonsten gab es wenig Gegenwehr. Er musste den einen oder anderen Tiebreak spielen. Er musste zwischendurch mal einen Satzball abwehren. Der erste Satz gegen Karen Khachanov war fantastischstes Tennis.
Ja, ist interessant, ne? Weil auch Rublev hat ihn ein bisschen in Schwitzen gebracht, hatte halt einfach seine Chancen nicht genutzt. Dass es zwei der langsam älter werdenden Herren hier geschafft haben, hätte ich jetzt nicht mit gerechnet. Das fühlt sich einfach halt an wie die ein bisschen verlorene Generation. Also kann man nicht anders sagen. Und dass zwei von denen sich so aufgebäumt haben gegen Alcaraz, ist ja jetzt schon mal erstmal beeindruckend. Und wir wissen von Khachanov, er kann große Turniere und große Matches spielen. Er gewinnt halt sehr selten große Matches, aber er ist häufiger dabei. Und so hat es sich ja hier auch angefühlt, dass er natürlich beim Aufschlag mithalten kann, dass er natürlich den Druck hochhalten kann, aber dass Alcaraz dann die wichtigen Punkte gewinnt, war irgendwie auch vorher schon sehr klar.
Ja, trotzdem war es wirklich super. Alcaraz hat im Finale gegen Arthur Fies gewonnen und da haben wir mal wieder Old Friend Alert. Arthur Fies, wir haben schon drüber gesprochen, dass er letztes Jahr mit einer Rückenfraktur ausgefallen war bei den French Open, dann es nochmal in Toronto versucht hatte, es dann aber schnell eingesehen hat, dass das alles noch nicht verheilt war. Jetzt ist er seit 3 Wochen zurück. Die schnellste Vorhand des Weltherrentennis ist wieder zurück. Und er hat hier ein Statement abgegeben. 6-7, 6-3, 6-4 gegen Kamil Marczak in der ersten Runde. Marczak ist ein unangenehmer Gegner für jeden. Da hat er sich durchgekämpft. Dann gegen Quentin Alice 6-1, 6-7, 6 gegen Jerzy Lehecka 6-3, 6-3 gegen Jakub Menschik 6-4, 7-6. Er hatte keine Chance gegen Carlos Alcaraz. Und das ist auch noch ein bisschen das Muster der letzten Woche. Gegen die Top-10-Spieler sieht er noch kein Land. Gegen alle anderen dahinter ist er schon wieder konkurrenzfähig und wettbewerbsfähig. Ich bin sehr gespannt, wie lange es dauern wird, bis er diesen großen Spielern dann auch wieder ein Schnippchen schlagen kann und diese großen Spieler besiegen kann. Weil ich glaube, über seine Fähigkeiten müssen wir uns nicht mehr unterhalten. Die hat er auf jeden Fall, um da ganz oben mitzuspielen.
Ja, und hat sich sehr interessante Verstärkung geholt, ne?
Okay. Ja, Goran Ivanisevic ist jetzt in seinem Team.
Und finde ich super positiv, weil vielleicht unfair, aber bei mir ist schon das Gefühl in den letzten Jahrzehnten gewesen, die Franzosen und Französinnen sitzen halt in ihrer eigenen Suppe. Da wird selten jemand mal von außen dazugeholt.
Du siehst halt Julien Benneteau jedes Mal.
Ja. Und Fies, der mir so ein bisschen, ich will nicht sagen ambitionierter vorkommt, aber vielleicht sich seiner Rolle bewusster vorkommt als viele in der Generation vor ihm, der holt jetzt halt mal Ivanisevic dazu. Und Ivanisevic wird teuer sein und der Typ ist, glaube ich, ziemlich fordernd und das ist bestimmt auch anstrengend. Aber ich finde es super, weil Fies eigentlich das Potenzial hat, um mindestens in die Top 10 zu gehen, vielleicht höher zu gehen. Der hatte ja letztes Jahr auch richtig gut bis zu den French Open gespielt. Der hat ein paar sehr enge Matches gegen die Spitze gehabt, zum Beispiel gegen Alcaraz. Und allein durch die Vorhand sollte er eigentlich die Möglichkeit haben, zumindest irgendwo zwischen 8 und 12 sich festzusetzen. Und schwer vorstellbar eigentlich, dass jemand es schaffen würde, nach einer so langen Verletzung wirklich schnell oben ranzukommen. Und kann es mir auch nicht so richtig vorstellen, aber mittelfristig sollte das der Anspruch sein. Und da finde ich es halt total super, dass er Ivanisevic dazu holt.
Scheint ja auch ein geerdeter Typ zu sein. Ich könnte mir vorstellen, dass Ivanisevic da auch so ein bisschen erleichtert ist, nachdem er jetzt mit Elena Rybakina und Stefanos Tsitsipas zweimal...
Und Novak Djokovic, der auch kompliziert ist. Ja. Also, ja, fies ist, glaube ich, einfach so Typ normaler. Wie alt ist er? 20, 21, 22? Genau. Ja, glaube ich auch. Und trotz all seiner Späßchen ist Ivanisevic, glaube ich, auch einfach ein Arbeitstier. Ist ja, Djokovic natürlich auch. Würde ich jetzt nicht so dastehen lassen, ist trotzdem kompliziert. Und fies, ich kann mir das irgendwie bei den beiden richtig gut vorstellen. Und bin total gespannt, was daraus wird, weil der Typ ist so ein Mega-Athlet und hat so eine fantastische Vorhand. Eigentlich ist der Weg frei in die Top 10 für ihn.
Ja, also meiner Meinung nach auch. Und ich bin da sogar noch ein bisschen optimistischer, was ihn angeht. Ich sage nicht nur Top 10, ich glaube, dass er ein sicherer Top-5-Kandidat ist dann auch. Und da bin ich sehr gespannt auf die Zusammenarbeit mit Ivanisevic. Ivanisevic, der ja auch gerne mal erzählt, ein paar Mal erzählt hat, wie heftig es war, zusammen mit Novak Djokovic während der Grand Slams zu arbeiten, dass der ja besessen, also wie ein Besessener arbeitet und dass er keinerlei Störung oder Unterbrechung in seinem Rhythmus toleriert und dass es extrem war. Und ich könnte mir vorstellen, dass der jetzt Bock hat, mal ein, zwei Jahre mit jemandem zusammenzuarbeiten, der etwas laid back ist, der zwar Ambitionen hat und der sicherlich ganz, ganz viel möchte vom Tennis, aber der das Ganze ganz kleines bisschen anders angeht als die Spieler, die er vorher betreut hat. Also, das ist auf jeden Fall eine sehr interessante Geschichte und wir werden schauen, wie es dann in den nächsten Wochen und Monaten weitergeht. Über Jakob Mentschik haben wir eben schon gesprochen, der wir haben mal über Lehečka, Machac und Mencik gesprochen, haben beide gesagt, Mencik ist eigentlich der Spieler, der am meisten oder am weitesten kommen müsste. Mir ist das noch zu wenig Rückhand. Mir ist es noch zu wenig variabel. Er ist schon noch sehr auf seinen Aufschlag und seine Vorhand limitiert, meiner Meinung nach. Ich glaube, da muss noch ein bisschen mehr kommen. Und vielleicht schlummert ja auch noch ein bisschen was in ihm.
Ja, ich meine, das Ideal-Szenario für ihn ist natürlich, dass er irgendwann Zverev wird. Also auch einfach super athletischer Typ, der viel abdeckt, jetzt vielleicht nicht so offensiv denkt, aber ein fantastisches Serve hat. Jetzt sind wir halt in der Phase, wo wir sehen, ob dieser Sprung irgendwann klappt. Also er hat einen Anlauf letztes Jahr genommen, der war einigermaßen erfolgreich, hat aber noch nicht an die Spitze geführt. Da ist er dann ehrlicherweise ein bisschen zurückgefallen in der zweiten Jahreshälfte. In diesem Jahr war schon mal positiv, dass er bei den Australian Open enge Matches gewonnen hat, weil ihm das im letzten Jahr bei den Grand Slams nicht gelungen ist. Und er steht jetzt eigentlich langsam unter Druck, weil er 1000 Punkte in Miami zu verteidigen hat. Den scheint er jetzt noch nicht zu spüren. Ich würde mal sagen, nächste Bewährungsprobe ist, wie läuft's in Indian Wells in Miami? Und vor allem, was passiert dann bei den drei Grand Slam-Turnieren? Weil er müsste den Anspruch haben, irgendwo in den Top 15 sich festzusetzen, aber er nimmt jetzt, sage ich mal, einen Anlauf. Und wir können ja im Tennis mal sagen, wir sehen, wie das Talent ist. Talent ist hier für die Top 10 auf jeden Fall da. Wie er es jetzt umsetzt, das werden am Ende wahrscheinlich Feinheiten sein.
Also Jakub Mencik hier im Halbfinale in Doha. Wir kennen die Sieger aus Delray Beach und aus Rio de Janeiro noch nicht. Wir können allerdings sagen, in Rio de Janeiro sehen sich Alejandro Tabilo und Thomas Martin Echeverri in einem Turnier, das dann auch davon erstmal geplagt war, dass Francisco Cerúndolo, einer der Starspieler dieses Südamerika-Swings, nicht antreten konnte, beziehungsweise dass er in der zweiten Runde aufgeben musste gegen Thiago Agustin Tirante. Und dass João Fonseca, letztes Jahr hat er die erste Runde erreicht und ist dort ausgeschieden, dieses Jahr ist er in der zweiten Runde ausgeschieden gegen Ignacio Buse. 5-7, 6-3, 6-4 am Ende für den Peruaner Buse. Rio de Janeiro und João Fonseca, das passt noch nicht zu 100% zusammen, auch wenn er gerade zusammen mit Marcelo Melo jetzt in diesem Moment das Doppelfinale bestreitet.
Ja, die ganze Saison passt noch nicht richtig. Die ist ja irgendwie ein bisschen komisch losgegangen. Er hat halt Absagen gehabt, dann ist irgendwie so ein bisschen klarer geworden, okay, hat Rückenprobleme, hat vielleicht auch schon ein bisschen länger Rückenprobleme. Aber hey, keine Sorgen. Und dann guckt man sich an, diese Saison, was hat er jetzt 1, 2, 3, 4 Matches gespielt, 3 davon hat er verloren, gegen Spissiri verloren, dann gegen Tabilo letzte Woche verloren, gegen Buse diese Woche verloren, Montero besiegt, der hier aber auch nur als Qualifikant reingekommen war. Das sieht nicht so gut aus und er scheint sich nicht so gut zu bewegen, wie er es müsste. Spielerisch, jetzt einfach rein spielerisch, ist er wahrscheinlich ein Top-5-Spieler. Aber, und das wird ja die große Frage sein, ist er so athletisch wie die da oben? Er ist eben kein Alcaraz. Mit Glück ist er ein Sinner. Und dann kann es auch dafür reichen, dass er Nummer 1 wird. Das haben wir gesehen. Aber er quält sich so im Moment ein bisschen durch. Und das war nicht abzusehen. Er hat Basel gewonnen. Das war beeindruckend. Und jetzt ist noch so gar nichts passiert. Und bin echt gespannt auf die nächsten Wochen. Weil das Potenzial, hey, es ist halt wirklich Top 10, Top 5, ja. Top 1. Alles ist da. Aber er wird zulegen müssen. Und da muss ihm wahrscheinlich jetzt nicht mal das Match gegen Buse Sorgen machen, außer dass das halt so ein Beißer ist und Kämpfer ist, über den wir gleich auch nochmal reden können. Aber dass er im Moment nicht 100% fit ist. Und das wird jetzt das Spannende werden. Wie schnell wird er fit und wie schnell kann er dann oben wieder aufschließen?
Ich möchte einen kleinen Einschub machen, weil wir in den letzten Wochen ein, zwei Kommentare bekommen haben, rund um, dass wir alle Spieler immer kritisieren würden, dass sie alle in irgendeiner Weise Lücken haben in ihrem Spiel. Und ja, wir könnten auch darüber sprechen, dass alles toll ist und alle eben ganz, ganz groß gespielt haben etc. Aber wir wollen in diesem Podcast ja dann auch darüber sprechen, warum verlieren manche Spielerinnen und Spieler und warum und was haben sie für Issues. Und deswegen kommt es einem so vor zwischendurch, als ob wir nur über Lücken und über mangelhafte Spieler und Spielerpersönlichkeiten sprechen. Nein, tun wir gar nicht. Aber es ist dann zwischendurch so, dass wir wirklich mal sagen wollen, ja, daran liegt es, dass es noch nicht diesen ganz großen Durchbruch gab. Und hier ist dann halt noch eine Schwäche. Das wollte ich dann nochmal.
Naja, und Tennis ist dahingehend natürlich ein bisschen unfair. Es gibt immer genau eine Person pro Turnier, die gewinnt. Das heißt, alle anderen haben vermutlich irgendwas falsch gemacht oder irgendwas ist nicht gelaufen. Und da ist Tennis natürlich total unfair. Weil hier kann sich niemand verstecken. Hier muss man sich jede Turnierwoche dem stellen, der oder die man ist. Und das ist natürlich nicht ideal. Und dann, keine Ahnung, kommen wir beide auch eher von einem journalistischen Hintergrund. Auch wenn ich jetzt nicht mehr in dem Feld arbeite, glaube ich, werde ich das jetzt nie abschreiben können. Für irgendwas muss ich diese Journalistenschule besucht haben. Und das ist schon der Blick, den ich drauf habe. Und man kann Tennis natürlich jetzt auch einfach feiern und sagen, dass es ein fantastischer Sport ist. Und er ist sicherlich unter den drei interessantesten Sportarten, die es auf der Welt gibt. Aber ich glaube, wir haben uns ja jetzt verschrieben über das letzte Jahrzehnt auf einen begleitenden und häufig auch kritischen Blick. Und ich denke, das passt schon.
Aber wir sind ja auch große Tennisfans. Das kommt ja dann noch dazu.
Sonst wären wir wahrscheinlich jetzt auch nicht hier.
Am Sonntagabend. Und würden uns den Quatsch hier geben, unter anderem mit dem Turnier in Rio de Janeiro. Alejandro Tabilo und Thomas Martin Echeverri bestreiten dieses Finale. Echeverri am Sonntag nachgeholten Match, über 2,5 Stunden mit Hitzepause sogar noch, unterbrochen gegen Witko Priva, 4-6, 7-6, 7-6, größter Erfolg für ihn. Und länger her auch der größere Erfolg von Alejandro Tabilo, der sich im Halbfinale gegen Ignacio Buse durchgesetzt hat. Für Echeverri ist es die Möglichkeit zu einem ganz großen Titel hier.
Und wahrscheinlich so ein bisschen das Maximum, was möglich ist. Also der hat natürlich schon beeindruckende Resultate gehabt, ein paar Mal schon gut die French Open bestritten, ist jetzt aber im Vergleich zur Weltspitze halt ein bisschen limitierter, weil er nicht ganz so viele Möglichkeiten hat. Der schlägt gut auf, hat man hier auch gesehen. Der war teilweise sehr dominant beim Aufschlag. Das ist natürlich auf Sand gar nicht so einfach. Der hat einfach total solides Spiel, aber jetzt nichts wirklich Besonderes dabei. Und dafür würde ich sagen, wahrscheinlich auch als Argentinier besonders, bin jetzt kein Argentinier, aber ich kann es mir vorstellen, so ein großer Titel in Rio, der größte, den es auf Sand in Südamerika gibt, wäre für ihn natürlich schon eine tolle Geschichte und wäre vermutlich dann einer seiner Karrierehöhepunkte. Und der, muss man sagen, hat sich hier ein bisschen wirklich durchs Turnier durchgeschlichen. Also es gab hier durchaus viel Drama, halt auch viele Unterbrechungen, weil es mal zu regnerisch, mal zu heiß war, mal zu viel los war. Aber der hat sich hier eigentlich wirklich durchgeschlichen. Und sind doch genau die Momente, die man dann irgendwie ausnutzen muss, wenn man die Möglichkeit dazu bekommt.
Na klar, 500 Punkte, die liegen auf dem Tisch und die sind up for grabs. Und Echeverri und Tabilo können sie sich abholen. Ich möchte ein Wort gerne zu Jannik Hanfmann verlieren, weil der hat hier die zweite Runde erreicht, hat in der ersten Runde Jean-Lucas Reis da Silva besiegt, 7-6, 6-4. Und dann hat er gegen Juan Manuel Cerúndolo verloren. 6-4, 6-7, 6-4 gewann Cerúndolo am Ende. Ich könnte mir vorstellen, dass sich Hanfmann da ein, zwei Tage drüber geärgert hat, weil die untere Hälfte nach dem Ausscheiden von Luciano Daderi und dem Ausscheiden von Camilo Ugo Carabelli war so hergerichtet für einen tiefen Lauf dann auch für Yannick Hanfmann, und dass er das Match gegen Cerundolo noch verloren hat, nachdem er 2-5 im zweiten Satz zurückgelegen hatte, sich zurückgekämpft hatte etc. Das war eine unnötige Niederlage. Ich habe das Match kommentiert, deswegen erlaube ich mir dann auch da was noch zu sagen, weil ich es sehr genau verfolgt habe. Das muss ihn geärgert haben, dass er das Match nicht gewonnen hat.
Ja, nehmen wir mal generell die zweite Runde. Wir nehmen Cerundolo, Fonseca und Berrettini raus und dann ist das ehrlicherweise ein besserer Challenger gewesen.
Ja.
Und dafür 500 Punkte, ein Haufen Kohle, das ist für alle eine Riesenchance gewesen, inklusive Hanfmann. Und wir haben über seine Fortschritte gesprochen, das beeindruckend, dass er die geschafft hat. Das sind dann trotzdem die goldenen Chancen, die man halt nutzen muss. Vor allem, wenn man keine 22 mehr ist. Und nächste Runde wäre gegen Kopriva gewesen. Der hat dann so ein bisschen die Woche seines Lebens draus gemacht. Kann man nicht anders sagen. Stand hier kurz vorm Finaleinzug. Aber bitter ist es für Anfang.
Ja, absolut. Also in Rio de Janeiro, Alejandro Tabilo und Thomas Martin Echeverri und kein Brasilianer dort. Auch wenn Fonseca und Melo jetzt gerade zu diesem Zeitpunkt vier Satzbälle haben zum 6-0 im zweiten Satz gegen Konstantin Franzen und Robin Haase. Halbfinale war übrigens Mello und Fonseca gegen Jakob Schneider und Marc Wallner. Und da hatten Schneider-Wallner 9-8 Matchball im Match-Tiebreak im dritten Satz und haben 13-11 verloren. Da war aber Stimmung da in Rio auf dem Quadra Guga Kürten. Das war richtig.
Der liegt auch nicht so schlecht, ne? Also da kann Umag schon mithalten, ne?
Wo der ja. Also der Center Court in Rio de Janeiro ist fantastisch. Wirklich, wirklich fantastisch. Der kann mit Umag, du sagst es, absolut mithalten. Und dann haben wir noch die Delray Beach Open, so ein bisschen die offene amerikanische Meisterschaft, die jetzt von Tommy Paul und Sebastian Korda entschieden wird. Tommy Paul hat im Halbfinale gegen Leonard Tien gewonnen in drei Sätzen. Leonard Tien hatte sich vorher gegen Francis Tiafoe durchgesetzt. Und Tommy Paul hatte Taylor Fritz besiegt, 6-4, 6-3. Taylor Fritz hat allerdings nach wie vor mit Verletzungssorgen zu kämpfen, hatte ja auch in der letzten Woche das Finale verloren in Dallas und hat gesagt, ja, das mit den Knieproblemen, das geht nicht weg, wenn ich es schone. Ich werde weiterspielen. Hier hat er im Viertelfinale verloren, letzte Woche im Finale verloren. Und Tommy Paul trifft auf Sebastian Korda, der endlich mal wieder eine richtig gute Woche hatte. Sebastian Korda hat hier gewonnen gegen Mackenzie McDonald, gegen Alex Mickelson, gegen Kasper Rüth und dann gegen Flavio Corbolli. Flavio Corbolli, der auch endlich mal wieder Siege gehortet hat. Eine ganz wichtige Woche für Sebastian Korda.
Ja, und sind wir ehrlich, es wird wahrscheinlich nichts mehr mit den ganz großen Dingen werden. Also, er hat so lange jetzt schon den Talentstatus und der Körper macht nicht mit und spielerisch ist er jetzt auch, glaube ich, nicht breit genug aufgestellt, dass es wirklich was mit den Top Ten und den Grand Slam Siegen werden wird. Aber er haut halt immer mal wieder einen raus und häufig bei solchen Turnieren und hat hier eine überzeugende Woche gespielt und man wünscht ihm, dass er das einmal bei einem Grand Slam schafft, irgendwie mal ein Halbfinale oder so zu holen. Und hat er auch ein sehr lustiges Encore-Interview gegeben, hast du das gesehen, mit Corbolli?
Ja, genau. Worum ging es da nochmal? Die Interviewerin hat gesagt hier, sie wollte sagen Success gegen Corbolli und dann hat sie irgendwas von Sex mit Corbolli gesagt und dann sagte er dann nur, ja, er sieht ja auch sehr gut aus. Das war ein sehr schönes Interview mit ihm.
Ja, und ich habe den vorher nicht so wahrgenommen. Ich habe immer gedacht, der ist echt schon ein bisschen spröde, der Typ. Aber vielleicht habe ich ihm Unrecht getan.
Wer weiß. Nee, ich glaube, das ist ein ganz guter Typ. Hat ja auch immer darüber gesprochen, dass er der schlechteste Athlet in seiner Familie sei. Hat ja zwei Schwestern, die beide Profigolferinnen sind. Mutter war Top 30 Spielerin. Vater hat die Australian Open mal gewonnen, war Top 10 Spieler etc. Ich glaube schon, dass das ein relativ guter Typ ist.
Dann wünschen wir ihm mal, dass er vielleicht noch ein bisschen erfolgreicher wird, weil er hat natürlich, er hat einiges im Angebot. Wir haben heute schon über den Prototyp gesprochen. Super Aufschlag, richtig gute Rückhand. Vorhand mangelt manchmal. Ach, ich habe auch das Gefühl, der weiß manchmal nicht so ganz, wie man einfach mal leichte Punkte schnell gewinnt, wie man einfach mal sich das Leben leicht macht. Und der verwickelt sich schnell in irgendwelche komplizierten Angelegenheiten und dann läuft es irgendwie gegen ihn. Plus, dann hat er halt das ganze Verletzungspech. Da kann man vielleicht was machen, aber es scheint im Moment noch nicht zu klappen. Und er war von dieser ganzen amerikanischen Generation mal so der Hoffnungsvollste und steht da so ein bisschen hinten an, auch bei so einem Turnier. Gefühlt ist auch Lerner Tien schon an ihm vorbeigezogen und einfach die wichtigere Geschichte und auch sonst zwei, drei andere. Und jetzt gucken wir mal, ob der einfach mitschwimmt oder ob er für sich irgendwie nochmal den einen großen Moment bekommt.
Ja, wenn du so eine quasi Tierlist hast, dann hast du oben bei den Amerikanern hast du Taylor Fritz, Ben Shelton etc., dann kommt Tommy Paul noch mit dazu, dann hast du Francis Tiafoe und dann Lerner Tien und ich glaube, er ist im Moment so auf dieser Ebene Marcus Giron, Mackenzie McDonald und so weiter und ich glaube, da sieht er sich selber auch nicht, da möchte er auch gar nicht drin sein. Ich glaube auch, dass er talentierter ist als die Jungs, aber gerade gegen so eine Handgelenksverletzung kannst du ja nicht wirklich viel machen.
Ja, und die anderen, die du genannt hast und die, wenn ich jetzt hier so durchs Draw gucke, das sind natürlich so diese klassischen College-Spieler. Also hol das Maximum raus, beiß mich durch alles durch, gib kein Match verloren. Und ich meine, gegen wen hatte Korda verloren bei den Australian Open? Jung hieß er, glaube ich, der College-Champion. Das passt natürlich so ein bisschen ins Bild. Da kommt halt so ein super bissiger Typ her und zieht das dann halt. Und das ist das Problem, habe ich auch das Gefühl bei Korda, dass er gegen die Leute nicht immer Land sieht.
Ja, ich muss jetzt gerade mal gucken, wo er beim Australian Open verloren hat. Michael Jung, aus dem College, genau. Auf jeden Fall brauchte er diese Woche in Delray Beach jetzt und hat sich durchgebissen. Mackenzie McDonald, Alex Mixelsen, Kasper Rüth, Flavio Coppoli. Flavio Coppoli können wir noch ein Wort drüber verlieren. Er sieht nicht nur fantastisch aus, sondern er hat jetzt endlich auch mal so ein bisschen Boden unter den Füßen bekommen in diesem Jahr. Das war bislang nicht viel bei ihm.
Ja, und fast ein bisschen überraschend, ne? Der hatte eigentlich eine tolle Phase letztes Jahr, so vom Frühjahr in den Herbst hinein und hatte dann das Davis Cup Turnier, wo er ja schon einer der Hauptdarsteller war, wo einfach extrem viel Trubel um ihn war und dann kommt er, würde ich sagen, mit ordentlich Hype ins Jahr hinein und das auch völlig zu Recht. Ja, und dann ist nicht viel gelaufen, ne? Also in Australien war das ziemlich enttäuschend und dann hat er hier zwei Siege gehabt, aber muss man sagen, Atman und Wong sind natürlich auch vom Kaliber, die er schlagen muss und dann
Er hat in Dallas gegen Jack Pennington Jones verloren. Das ist ein Spieler, der nicht in seiner Gewichtsklasse eigentlich ist.
Ja, und dann auch gegen Korda spielt einen engen ersten Satz und den zweiten lässt er doch gefühlt in 20 Minuten durchlaufen. Drei Breaks gegen sich und auch bei ihm entscheidet sich jetzt, glaube ich, zieht er durch, geht er in die Top 10 rein oder wird er halt auch so ein Saisonarbeiter, der fantastische Turniere und Wochen hat, aber nie so richtig oben ankommt. Beides halte ich noch für möglich.
Wir werden sehen in den nächsten Wochen und Monaten. Zu diesem Zeitpunkt ist keins dieser Finals bislang beendet. Beim nächsten Mal haben wir hoffentlich dann auch wieder die Finals dabei, weil nächste Woche gibt es schon wieder einen neuen Podcast. Dann mit Acapulco, mit Merida und mit Dubai. Dort wird in der nächsten Woche gespielt. Merida bei den Frauen, Acapulco mit Alexander Zverev dann zum ersten Mal seit den Australian Open wieder mit dabei. Dieses Turnier, was immer in der Nacht stattfindet, zwischen 1 und 7 Uhr morgens deutscher Zeit, weil nicht vor 18 Uhr in Acapulco gespielt werden kann aufgrund der Hitze. Das war's mit der heutigen Ausgabe von Chip and Charge. Wir hoffen, das hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes und auf Spotify. Folgt uns bei Instagram und Blue Sky. Und wenn euch das so gut gefällt, dass ihr das auch finanziell unterstützen wollt, dann könnt ihr das tun. Per Steady und per PayPal ist das möglich. Die Links dazu gibt es in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Chip and Charge. Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de